Ich fange einfach mal an mit dir. Hi,
Hi.
schön mit dir hier zu sein und möchtest du sagen, wer du bist, abgesehen von einer Autorin?
Abgesehen davon, oha. Ich bin dieses Jahr 30 geworden, was für mich irgendwie ein großes Ding war. Ich habe mich sehr lange gefreut auf meine 30er. Ich habe das Gefühl, in den 20ern probiert man viel aus und weiß noch nicht so richtig, wer man ist. Und jetzt habe ich das Gefühl, es ist mehr gesettelt.
Promise.
Du bist mir ein bisschen voraus, ne?
Ich bin jetzt 28.
Ach so, warte mal ganz kurz. Ich kann nicht rechnen. Du hast mir dein Geburtsjahr gesagt vorhin. Ich dachte, du bist 2 Jahre älter als ich. Ups. Also ja, die
Passiert
30er
mir
werden
auch.
viel besser. Die letzten Monate waren auf jeden Fall ein Beweis dafür.
Cool, okay, danke.
Das war meine Vorstellung.
Und genau, du hast ein Buch geschrieben, deshalb sind wir hier. Möchtest du so ein bisschen erzählen, warum du diese Reihe geschrieben hast und worum es geht?
Ich war so zwischen den Reihen und ich schreibe jetzt eine Weile schon bei Penguin und dann bin ich sehr eng im Kontakt mit meiner Lektorin gewesen und dann haben wir überlegt, was könnte die nächste Reihe sein, die Idee. Also ich habe dann auch ihr ein paar Sachen gesagt und es war fast ein Jahr lang hat sich das gezogen, dieser Prozess, weil ich habe ihr immer wieder was geschickt und sie war so, ja, das ist ganz gut, aber noch nicht so 100 pro und auch ich selber hatte, ich habe, bei mir ist es so bei New Adult Büchern, die Figuren sind sehr laut schon in meinem Kopf, aber das Setting war mir eigentlich egal, weil das entwickelt sich dann auch beim Schreiben. Und sie hat mir gesagt, möchtest du nicht mal was auf einem Luxus, in einem Luxus-Setting schreiben? Und ich habe gesagt, auf gar keinen Fall. Also ich möchte auf gar keinen Fall über reiche Menschen schreiben.
War das so wegen diesem ganzen White Lotus Triangle, also wegen dem Trend über?
Ich glaube auch, weil seit Corona sind die Leute so abgefuckt und wollen irgendwie sich in so eine Welt träumen, in der sie ganz viel Geld haben und irgendjemand kommt und sie rettet. Und dann, also ich verstehe das natürlich.
Ja.
Und alles ist teurer geworden, man kann sich nicht mehr den Supermarkteinkauf leisten und so. Und dann wollen die Leute, glaube ich, in diese Welt sich wegträumen, genau. Und dann habe ich zu meiner Lektorin gesagt, auf gar keinen Fall mache ich das. Und dann am nächsten Tag habe ich mich gemeldet und habe gesagt, übrigens, ich habe eine Idee und die spielt auf einem Luxuskreuzfahrtschiff. Aber es ist nicht so, wie du denkst.
Ich finde es richtig beeindruckend, dass du das durchbekommen hast. Also für mich sind deine Bücher, also wir haben es gerade in der Einführung ja schon gehört, Enemies to Lovers. Also es gibt ja ganz, ganz viele Genre-Tropes und Klischees, die man da jetzt so reinpacken könnte. Aber eigentlich war für mich Eat the Rich was ich selten sehe, was für mich so ein Hauptding war, was mich auch gewundert hat in der Kombi mit diesen anderen Genres. War das für dich ein Kampf oder ging das dann einfach, das so zu verkaufen?
Ich habe es auch gerade zu dir gesagt im Gespräch, was wir vor dieser Veranstaltung hatten. Es ist für mich ein Balanceakt die letzten Jahre gewesen, meine Interessensfelder zu vereinbaren mit den Trends im Genre. Und ich habe sehr viel Übung darin, in Exposés und in Pitches bei Verlagen so zu tun, als wäre es eine Sache und dann hintenrum das zu machen, was ich machen will. Also, das war nicht so schwer. Ich kam nicht an mit Eat the Rich. Ich kam an mit. Es ist ein Raubüberfall, so wie Ocean's 11, weißt du noch? Das war richtig cool. Und es ist ganz, ganz viele, also es sind drei Liebesgeschichten. Es ist einfach sehr viel Liebe auch.
Eat the rich.
Eat the rich.
Also, was wir heute lernen, ist so ein bisschen flunk. Nee, die Wahrheit, Dinge weglassen. Das ist
Dinge
was anderes,
weglassen ist
genau.
was anderes als Lügen.
Genau. Möchtest du an der Stelle einfach schon mal ein bisschen lesen, damit wir alle reinholen können, die es vielleicht nicht kennen?
Das finde
Was?
ich sehr gut. Danke, dass du mich nicht gefragt hast, dass ich das Buch zusammenfassen soll.
Ich würde das auch ungern probieren.
Ich habe wirklich, das war auch eine große Herausforderung beim Marketing mit dem Verlag, weil wir nicht wussten, worauf konzentrieren wir uns. Und es hat so lange gedauert, bis wir diese Cover hatten, weil die Frage war immer, auf was konzentrieren wir uns und wie zeigen wir den Leuten, was es ist? Viele sagen auch, das sieht aus wie eine Rakete. Die man andersrum. Also deswegen haben wir es so runtergemacht. Erst war es so und dann sah es aus wie eine Rakete. Seht ihr hier ein Kreuzfahrtschiff? Jetzt schon, ne? Jetzt habe ich es gesagt.
Ich finde das von der Seite übrigens richtig schön. Also das Design von,
Den
genau,
Farbschnitt.
ja. Also, danke. Das ist so Verlagssprech, den ich jetzt lernen muss.
Also ich möchte gar nicht viel sagen, nur so, dass dieses Buch aus zwei Perspektiven geschrieben ist, was auch sehr genretypisch ist, würde ich sagen. Und ich werde mit der weiblichen Perspektive anfangen. Ja.
An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.
Es wäre falsch zu sagen, ich liebe diese Stelle. Also ich habe es gehasst. Aber ich liebe es, dass du darüber geschrieben hast. Und das, ich habe ja auch den ersten Teil gelesen. Ich finde, deine Flinter-Charakter dürfen so sehr im Dreck wühlen und dürfen so sehr nicht eine Fantasie, also eine Projektionsfläche sein. Und das, die dürfen einen auch richtig nerven und wahnsinnig viele Fehler machen. Also dafür wollte ich dir einmal direkt am Anfang danken.
Danke, dass du das so siehst, weil das ist auch ein Problem.
Denke ich mir. Also wir haben ja schon ein bisschen angefangen, auch über die Schwierigkeit zu sprechen, das zu verkaufen oder überhaupt eine Überzeugungsarbeit zu liefern, warum es sowas braucht. Aber es scheint dir wichtiger zu sein als die Einfachheit deines Jobs.
Ich glaube, ich kann das nicht mehr anders, weil ich hatte, also die erste New Adult-Reihe, die ich bei Penguin veröffentlicht habe, war 2020. Und davor habe ich auch schon in dem Genre geschrieben, auch wenn ich damals noch nicht wusste, dass es so heißt. Und ich habe sehr viele Klischees auch reproduziert in meinen Büchern am Anfang, weil ich schreibe, seit ich 15 bin. Und natürlich bin ich auch mit einem gewissen Weltbild aufgewachsen. Und dann ist mir aufgefallen, dass in der ersten Reihe, in der ich das noch sehr soft gemacht habe, meiner Meinung nach, dass die Rezensionen und die Kritiken, die kommen, immer auf die Frauenfiguren gehen. Also dass die, wenn eine Männerfigur etwas falsch macht, dann wird sie viel weniger dafür kritisiert als die Frauenfigur. Und das hat sich dann gezogen durch meine ganzen Bücher, diese Kritiken. Und dann dachte ich mir, wie wäre es, wenn ich eine Reihe schreibe, in der ich so ausschließlich so richtig unsympathische Frauenfiguren habe. Also mit denen man sich eigentlich kaum identifizieren kann, am Anfang zumindest, ja.
Zu deinem Schreibstil, also das sind jetzt zwei Beispiele aus deinem ersten Band, aber ich finde, die sind sehr, also das sind Beispiele, die für deinen Stil generell gelten. Deine weibliche Figur wird am Anfang eingeführt, in einer sehr unperfekten Situation. Und gerade ich, auch mit meiner Sozialisierung, bin total hängen geblieben an dem Moment. Sie sitzt in der Gefängniszelle, schaut irgendwie an sich runter, hat ein viel zu enges, nuttiges Kleid an, wow, how dare she. Und guckt an sich runter und dann schreibst du irgendwie über ihre Oberschenkel, die breit sind. Also einfach, sie ist thick. Das wird total klar. Und ich, also das ist so krass, wie mir in dem Moment auch bewusst geworden ist, wie selten das passieren durfte. Und auch immer noch darf, würde ich sagen, dass auch Frauen in solchen Szenarien nicht leicht wegtragbar, weil, also so
zierlich.
Also sie ist so dünn, er konnte sie so wegwerfen. Und
es gibt auch immer diese Szenen, wo sie getragen wird.
Oder er muss sie so daran erinnern, zu essen.
Ja.
Also du brichst also auch mit dem mit Hunger, finde ich, mit alleine am Anfang schon ganz klar so, okay, she's thick.
Ja. Die haben aber das ist kein Problem. Essen.
Ja. Das ist richtig. Ich glaube, das bedeutet nicht nur mir richtig viel. Als weiblich sozialisiert und ich würde einfach mal behaupten, die meisten weiblich sozialisierten Menschen haben irgendwie mit Essstörungen irgendwie zumindest zu tun gehabt.
In irgendeiner Weise, ich kenne wenig Leute, die das nicht als Thema haben.
Ja.
Und ich glaube, also mir war das sehr wichtig und das war auch eine ganz bewusste Entscheidung, dass ich in den letzten 10 Büchern eigentlich, seit mir das selber bewusst geworden ist, was wir da machen eigentlich und wo wir da alle mitmachen, wenn wir das reproduzieren, beschreibe ich Frauenkörper nur, wenn ich sie als unperfekt beschreibe. Also wenn ich sowas sage wie Fettröllchen oder nicht rasiert oder nicht, also ich würde niemals sowas schreiben wie ihre perfekte glatte Haut oder so. Ja,
danke.
Sehr gerne.
Das zweite Beispiel, was ich wahnsinnig toll fand, war, du führst, ohne es auszusprechen, einen Trans-Charakter ein. Mhm. Durch eine Situation, in der es um Gendern geht, um Pronomen, also eigentlich Pronomen, nicht Gendern, sorry. Und auch sowas. Also ich bin, das waren einfach so Stolperer, wo ich gemerkt habe, dass du Dinge auf eine interessante Art herausstellst, ohne sie zu benennen. Also und da würde ich dir jetzt einfach mal auch sehr viel so politisches Schreiben unterstellen.
Ja, ich glaube, das kannst du mir unterstellen. Aber ich glaube, das ist nicht mal so eine Sache von, ich setze mich hin und sage, heute werden wir sehr politisch und füge jetzt einen Nebencharakter ein, der trans ist. Sondern ich glaube, es geht darum, meine Lebensrealität abzubilden. Und das wäre einfach falsch, wenn es nicht vorkommen würde. Und es gibt verschiedene Beispiele auch dafür. Zum Beispiel in meiner letzten Reihe habe ich eine nicht-binäre Figur auch mit Pronomen eingebaut. Und die Leute sind ausgerastet. Diese Figur, die kommt vielleicht auf 6 Seiten vor, aber das hat die so fertig gemacht, wirklich. Die They-Them-Pronomen, englische Pronomen im Deutschen.
Also negativ fertig
gemacht. Ja, ja. Ja, es war negativ.
Cool.
Ja.
Ja. Vielleicht auch generell zu deinem Stil. Jedes deiner Bücher hat eine andere, oder hat andere Hauptfiguren. Mhm. Warum hast du dich dafür entschieden?
Dass ich andere Figuren habe?
Genauso in jedem Band, dass wir nicht nur einer Person folgen.
Weil ich mich sehr schnell langweile mit einer Figur. Und ich habe, meine allererste Fantasy-Reihe waren 4 Bücher aus einer Perspektive. Und danach habe ich mir geschworen, sowas nie wieder zu machen. Und ich finde es sehr spannend und wichtig, Personen, also in Lebensrealitäten einzutauchen, die sehr unterschiedlich sind. Und zum Beispiel im ersten Teil haben wir 2 Figuren, die natürlich auf die Welt schauen, weil sie gewisse Dinge erlebt haben. Und dann denkt man sich, ah, okay, jetzt weiß ich, wie ihre Mitbewohnerin drauf ist. Und dann kommt der zweite Teil und dann kommt dieser Switch. Du bist plötzlich nicht mehr in dieser Perspektive und merkst plötzlich, es ist ganz anders, als du dachtest. Und das finde ich so wichtig, weil wir alle durchs Leben gehen und unsere Vorurteile eben in unserem Kopf haben. Das hat jeder, glaube ich, egal wie weitergebildet wir sind.
Ich, auch ein wichtiger Punkt, den ich sehr schätze an deinem Stil, weil wenn man den ersten Band liest, dann gibt es ja gewisse Lücken in den Geschichten der anderen. Mhm. Und ich finde, das schafft oder hat für mich auch nochmal sehr so eine Awareness geschafft, weil ich ja auch, wahrscheinlich hat jeder von uns Man-Character-Syndrome und so durchs Leben zu gehen ist natürlich auch valid, weil wir alle in unserem Leben drinstecken, aber das war für mich auch sehr politisch, dass es Nebencharaktere gibt, die dann auch Hauptcharaktere werden. Ah. Was, finde ich, auch nochmal sehr mit einem Machtgefälle spielt. Mhm. Also wer hat die narrative Hoheit und dass du das immer wieder änderst, das war für mich auch sehr, also das ist interessant, wenn du sagst, ja, mir war langweilig, ich verstehe es voll. Das ist, aber das ist auch immer interessant, was dann LeserInnen da drin sehen. Und für mich war das irgendwie auch wahnsinnig, also kreativ war es irgendwie was Neues, aber auch politisch. Wiederum unerwartet in diesem Genre, was normalerweise möglichst einfach, damit man sich ganz schnell reindenken kann, damit man es dann schnell hot finden kann.
Ja, genau.
Also das ist immer ja wieder eigentlich so, das Ziel. Bei dir muss man schon so neu denken immer wieder.
Du musst quasi komplett vergessen, was du im ersten Teil hattest und dann nochmal dann genau. Und ich glaube, was auch wichtig ist zu sagen, also ich habe ja diesen Spannungsplot, der sich durch die 3 Teile zieht, der ist durchgehend. Also oft ist es bei meinen Büchern so, dass man die abgeschlossen, also auch lesen kann. Aber so muss man tatsächlich Teil 1 anfangen bis zu Teil 3. Und die ersten beiden Figuren sind immer, das versuche ich immer bei Reihen zu machen, die am umgänglichsten oder die klassischste Liebesgeschichte, sage ich mal, um das zu verkaufen. Und der dritte Teil ist zum Beispiel ein queeres Paar, das sind 2 Frauen und oder 2 weiblich gelesene Figuren, sage ich mal. Und die könnte ich nicht als erstes machen. Und deswegen müssen die Nebenfiguren sein. Ich plane das schon so vor, weil ich weiß, wie das ablaufen wird im Marketing.
Ich, also die 2 kommen ja immer schon wieder vor. Can't wait. Ich glaube, als queere Person kann ich auch sagen, das ist ja was sehr Gewohntes, dass man sich eher in Nebencharakteren wiederfindet. Und vielleicht hat mich das dann auch so berührt, weil ich habe die Beschreibung von deinem dritten Buch schon gelesen. Also wusste ich auch, okay, da kommt noch was mit diesen 2 Figuren. Mhm. Normalerweise gebe ich mich ja damit ab, dass ich mir dann selber rumfantasieren kann, was mit diesen 2 Figuren, die auf 6 Seiten, wie du gesagt hast, non-binäre Figur, 6 Seiten und das ist dann so mein ganzer Film.
Ja, ich verstehe.
Also ich glaube damit, da schenkst du auch wieder sehr vielen Leuten wie mir, was selten passiert am Ende von so einem Buch.
Das freut mich.
Oder so eine Reihe, ja. Ich lieb's, dass du ganz viele Pläne warum ist dir das Thema Eat the Rich so wichtig? In diesen, oder auch in Kombi mit diesen Liebesgeschichten?
Ich glaube, weil es immer in diesem Genre ein Entweder-Oder ist. Entweder du schreibst über die Rebellen und dann ist es aber oft so, dass du einen Part hast, der sehr arm ist, und dann gibt es den einen Part, der oft männlich ist, der sehr reich ist, und dann wird man gerettet quasi aus seiner prekären Lage. Und ich dachte mir, also ich hatte vor, im zweiten Teil die männliche Figur wirklich wohlhabend zu machen. Und dann habe ich angefangen zu schreiben und habe gemerkt, ich bringe das nicht über mich. Ich kann nicht über diese, ich kann das nicht. Ich will das auch nicht. Und ich glaube, es wird so oft romantisiert, was es bedeutet, super reich zu sein. Ich rede jetzt auch nicht von so ein bisschen Middle Class, sondern so Billionär, also wirklich so Milliardäre. Und gerade in der aktuellen Lage finde ich das so krass, dass wir uns hinstellen und wirklich sagen, unsere Fantasie ist es, mit einem Milliardär zusammen zu sein. Also ich verstehe das, woher das kommt, auch dieser Eskapismus und dieses gerettet werden wollen. Aber ich wollte darüber schreiben, wie diese Leute in der Realität sind. Was sind denn das für Leute? Wir müssen ja nur in die Nachrichten schauen. Und das sind diese Menschen. Das sind nicht diese fiesen Typen, die auf den ersten Blick nur fies sind und dann haben sie ein großes Herz, wenn man dann dahinter kommt, weil sie ein Trauma hatten, weil ihr Vater sie nicht mochte oder so. Also das ist nicht, ja. Ja.
Mehr Mitleid mit Billionaires.
Ja, also es ist wirklich die Menschengruppe, die wir jetzt repräsentieren müssen und über die wir so richtig, über bestimmt haben die ein Trauma alle.
Meinst du?
Aber müssen wir wirklich über dieses Trauma reden? Das ist, glaube ich, die Frage, ja.
Ja, voll. Und immer wieder komme ich darauf zurück, dass es einfach die Fantasie stört. Aber irgendwie schaffst du es ja trotzdem in deinen Büchern, dass dann diese Momente, in denen man sich verlieren kann, in romantischen oder sexuellen Fantasien doch entstehen. Also ich finde es auch ein bisschen der Beweis dafür, dass das Politische, das Sexuelle nicht kaputt macht.
Das ist ja auch immer so eine Sache, die vorgeworfen wurde, zum Beispiel, wenn man auf Consent achtet, dass es dann unsexy wird. Und wenn man sich an all diese Regeln hält, dass es dann halt langweilig ist. Es gibt ja auch Leute, auf TikTok ist es oft so, dass wenn man die Bücher präsentiert, dass dann drunter steht, ist da Spice drin? Und dann ist es eine Kaufentscheidung.
Ja, ist eine gute Überleitung zu TikTok. Wir sollten auf jeden Fall über TikTok sprechen heute. Und ich bin BookTok sehr dankbar. Also vielleicht als Statement am Anfang. Ich habe das Gefühl, dass gerade BookTok einen riesigen Dienst für Flinterpersonen und was vielleicht auch junge Frauen gut finden. Also dass das verkauft wird und nicht, also es wird ja immer noch nicht hoch angesehen. Aber es hat einen Markt bekommen und finanzielle Dinge sind ja eine Art von Ansehen. Ja. Sehr existenzielle. Aber dann hat TikTok ja auch diese ganzen Zensurmechanismen. Also gerade, ich finde das irgendwie interessant, weil für sowas Sprachliches, und Bücher können ja auch wahnsinnig revolutionär sein, ist TikTok ja so beschissen. Also man kann ja nicht mal Sex sagen.
Es ist so konservativ und brüde, ja.
Also wie ist das für dich? Ist es ein Tool? Schreibst du dagegen? Arbeitest du dagegen? Nimmst du das so als Werkzeug? Macht es dich wütend? Wie ist dein Verhältnis?
Also ich versuche beim Schreiben überhaupt nicht daran zu denken, weil wenn ich, egal an welches Marketing ich denke, das blockiert mich nur beim Schreiben, weil man dann anfängt, also ich kenne auch Kolleginnen und ich finde, das ist auch eine verständliche Herangehensweise, die sich Tropes vornehmen, die im Trend sind und dann danach die Bücher schreiben. Aber ich denke mir, das würde man sofort rauslesen, wenn ich das machen würde. Also das würde keinen Spaß machen dann. Und wenn es mir keinen Spaß macht, dann liest man das raus. Und deswegen glaube ich, dass das versuche ich erstmal auszublenden. Ich finde dann, wenn es ums Marketing geht, ist es ein sehr wichtiges Tool, weil man sehr schnell sehr viele fremde Menschen erreichen kann. Und mit gewissen, wenn man diese Sprachen spricht quasi und diese Codes kennt, dann geht das sehr gut.
Kannst du die Sprache?
Ich habe sie mir beigebracht. Aber ich bin jetzt auch kein TikTok-Profi. Ich habe zum Beispiel jetzt bei dieser Reihe sehr wenig gemacht auf TikTok. Das habe ich hauptsächlich auf Instagram gemacht, weil irgendwann mal die Zeit gefehlt hat. Und das muss man halt auch dazu sagen, Buchmarketing zu machen, ist ein Vollzeitjob. Und wenn man schon Schreiben als Vollzeitjob sieht, hat, oder ja, dann hat man noch einen unbezahlten Vollzeitjob. Und dafür kriegt man ja auch kein Geld.
Ja, ist so ein Gamble für Geld irgendwie. Vielleicht.
Vielleicht. Es ist immer so, vielleicht erreicht es heute 10.000 Leute oder es erreicht 100 Leute. Und von diesen 100 hat es niemand angeschaut, das Video. Die haben alle weggeswiped. Ja, das kann auch passieren.
Zum Schreiben würde mich auch interessieren, wenn du sagst 100% schreiben, wie ist es für dich?
Ich bin hauptberuflich Autorin seit 2020 und ich habe keine Lust mehr. Ich werde was anderes machen. Also nicht aufhören zu schreiben, aber ich werde nicht mehr hauptberuflich schreiben.
Möchtest du kurz erklären, warum?
Ja, also zum einen ist es so, dass ich immer dachte, ich möchte einen Job haben, an dem so wenig Menschen wie möglich beteiligt sind, und dafür ist Schreiben super. Und dann habe ich Antidepressiva genommen und habe gemerkt, ah, warte mal, das war die Depression. Ich mag Menschen. Und das war der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, wenn das dein Haupteinkommen ist, dann heißt das, dass du sehr davon abhängig bist, ob die Bücher laufen oder nicht. Und wenn es mir wichtiger ist, meine Werte da einzubauen und meine Interessen, dann kann ich mich nicht darauf verlassen, dass das Geld einspielt. Und das ist also die Lage gerade ist wirklich katastrophal. Bis auf ein paar wenige Prozent, die Glück haben. In ein gewisses Privileg hineingeboren zu sein, sage ich mal.
Also du meinst die Lage generell für alle oder für AutorInnen?
Für alle. Und auch für die ganze Künstlerbranche, würde ich sagen, ja.
Ja.
Weil das ist ein Luxusgut geworden, weil wir können uns kaum mehr Miete leisten und jetzt sollen wir auch noch Kunst konsumieren und 20 Euro pro neues Buch zahlen.
Mm.
Ja.
Das heißt, dass das Prekariat, in dem du lebst, hat dich auch so ein bisschen weggetrieben von dem.
Ja, ich glaube auch, es ist, also als ich damals angefangen habe, war der Traum, auf Teufel komm raus Bücher veröffentlichen. Und ich wollte unbedingt im Buchladen liegen. Und jetzt denke ich mir so, wofür? Weil am Ende des Tages, und ich muss auch sagen, das ist auch ein Problem, das ich persönlich hatte mit dem ganzen Job Autorin, man sitzt dann auf der Bühne, wenn das Buch rausgekommen ist, so wie wir jetzt, und dann ist man selbst im Fokus. Und dann ist es wie so eine Selbstbeweihräucherung jedes Mal. Und dann geht es um, ganz viel läuft über Personenkult seit Social Media. Also du als Autorin, vor allem in diesem Genre, bist die beste Freundin oder die große Schwester oder vielleicht auch gleich alt. Und es geht dann darum, die Leute kaufen deine Bücher, weil sie dich mögen. Und da dachte ich mir auch so, irgendwie geht es am Thema vorbei, weil ich würde gerne über Themen reden, die wichtig sind und die, ich rede jetzt nicht nur über politische Themen, sondern allgemein, warum macht Lesen überhaupt Spaß und warum machen wir das und wie gehen wir ans Schreiben ran und solche Sachen. Aber das Problem ist, dass es immer mehr in diese Richtung geht und ich merke, das erfüllt mich nicht mehr auf die Weise, wie es mich damals, wie ich dachte, dass es mich erfüllt, ja.
Ich meine, es könnte ja auch was damit zu tun haben, wenn du, also du hast ja vorhin so auch witzig gesagt mit den Antidepressiva, aber der Wunsch gesehen zu werden, das kann ich auch als, also mit Bühnenkunst irgendwie, also dass ich auch unbedingt gesehen werden wollte eine ganze Weile, das hat vielleicht auch was mit den 20ern zu tun und gerade auch langsam da wegfalle oder interessanterweise wünsche ich mir gerade mehr das Schreiben. Nachdem ich sehr viel auf Bühnen war, aber vielleicht muss man auch so durch diese ganzen Schichten selber einfach durch. Das ist auch nichts, das man lernen kann durch die Erfahrungen anderer. Was ich nur gerade interessant fand, du schreibst ja Charaktere, die unperfekt sind. Ja. Wie du gerade beschrieben hast, dass dann von dir diese Perfektion erwartet wird.
Ja. Boah. Es ist ja auch eine Rolle, das hat ja auch viel, das ist wie so ein Theaterstück, das du aufhörst. Sobald du in diesem Kontext unterwegs bist, bist du in einer Rolle. Und das ist, glaube ich, in jedem Job so und in jedem Bereich. Aber das Problem ist, dass ich, glaube ich, diese Rolle nicht mehr erfüllen will.
Gibt es auch eine Möglichkeit, Punk zu sein und durch diesen Mess durchzukommen von Buchvermarktung?
100%, also wenn man nicht davon leben will.
Alles klar.
Ja.
Ist das ein Moment, wo du noch mal was lesen möchtest?
Okay.
Ich finde es immer super interessant, wenn Leute darüber erzählen, wie sie schreiben. Dann noch mal einzuhören.
Einführung, jetzt kommt meine männliche Figur. Wir springen jetzt ziemlich weit vor. Und ich spoilere euch, sorry, für alle, die das Buch noch nicht gelesen haben. Aber ich finde, also ich bin großer Fan immer von Spoilern. Ich finde Spoiler, die machen das Buch erst lesenswert. Wenn mir jemand wirklich das Ende verrät von dem Buch, dann will ich das deswegen lesen.
Das war Punk.
Wow. Genau. Was mir gerade auch noch eingefallen ist zu deiner Frage, als ich angefangen habe zu schreiben und diesen Traum zu entwickeln, dass ich jetzt Autorin werden will. Also ich habe ja, wie gesagt, als Teenager schon angefangen, aber ich dachte nie, dass es ein Job sein kann. Und dann habe ich nach meinem Bachelorstudium meinen Eltern gesagt, so Leute, ich werde jetzt Autorin. Und meine Eltern sind griechische Gastarbeiter und dachten sich so, ist das jetzt ihr Ernst? Dafür sind wir nach Deutschland gekommen, dass sie jetzt Künstlerin wird. Und ja, das war immer mal wieder so eine Diskussion. Und da merke ich ja auch, ich bin ja sehr, also ich bin in einem sehr privilegierten Haus auch aufgewachsen. Aber trotzdem, wenn ich in der Buchbranche unterwegs bin, bin ich in der Unterzahl. Also sehr stark, auch optisch in der Unterzahl. Wenn du auf der Buchmesse unterwegs bist, dann siehst du das in der Bubble. Und das habe ich mir dann auch, da habe ich gemerkt, als ich angefangen habe, dieses Buch zu schreiben, dass ich dachte, okay, wir brauchen jetzt mal wieder jemanden mit ein bisschen Migrationsgeschichte. Das ist nur so viel nur zu der männlichen Figur. Die hat ganz viele Themen, aber das ist noch ein Thema.
An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.
Das ist eine wunderbare Überleitung zu, wie gehst du mit Männlichkeit um, wenn du schreibst?
Also es gibt einen Trick und der ist einfach, Männer als Menschen zu sehen.
Was?
Ich habe tatsächlich oft das Gefühl, dass die einfach nur als Projektionsfläche geschrieben werden und dass dann nicht darüber nachgedacht wird, dass diese Figur wirklich auch ein Mensch ist. Ja. Und das, was mir wichtig ist, und ich glaube, das war eine Sache, die ich dann festgestellt habe, als ich gedacht habe, ich mache ihn erst sehr reich, ist mir dann aufgefallen, nee, ich kann das nicht machen, weil der ist schon sehr normschön, der ist schon sehr durchtrainiert, der ist schon in diesem Bild drin. Und da dachte ich mir so, nee, wir müssen das brechen. Ja.
Auch im ersten Band hast du, finde ich, eine sehr untypische Männerfigur geschrieben.
Also auch inwiefern?
Für dieses Genre. Mhm. Also nicht untypisch wie gibt es nicht, sondern untypisch als Projektionsfläche zum Hotfinden.
Ah.
Arm, Angst, also ängstlich. Ich finde alleine wahnsinnig ängstlich ist, was das nie vorkommt, wenn man Männer hotfinden soll.
Ja, er ist halt also nur zum Kontext, er ist ein Akrobat und der ist auch super sportlich und so. Und wenn er Blut sieht, dann kippt er um. Und der hat die ganze Zeit Anxiety.
Ja, genau, es ist nicht nur Blut, wollte ich sagen.
Ja.
Und auch dieses Reinschauen. Also das, wir haben vorhin drüber gesprochen, dass so in deinen Bänden immer die POVs wechseln, aber ich finde, es ist alleine schon was Besonderes, dass man in beide Lover, also die sind ja mehr als das, aber das passiert, finde ich, auch selten, dass man so in beide reingucken kann.
Ah, als ja, LeserInnen. Das ist genretypisch, tatsächlich. Ja.
Ja, und dann halt mehr als nur so das Verlangen von beiden Seiten liest,
sondern
total abgefuckte Ängste und auch Wut auf die andere Person jeweils. Also dass es dieses Reingucken zu mehr dient als einfach nur, wie hot ist der Körper aus Sicht der anderen Person. Das fand ich auch diese Männlichkeitsbeschreibung fand ich richtig cool und stelle ich mir auch gar nicht so leicht vor.
Ja, ich glaube, es ist auch immer die Frage, will man jetzt so eine, ich möchte ungern so eine Fantasie oder eine Utopie schreiben, sage ich. Also wenn ich eine Männerfigur habe, dann will ich auch, dass die sich männlich, in Anführungszeichen, männlich sozialisiert verhält. Weil wenn der super perfekte Feminist ist, dann habe ich auch schon keinen Bock mehr. Weil ja, das finde ich unrealistisch.
Mhm. Und du hast gerade, bevor du gelesen hast, auch noch über also migrantische Charakter oder dann auch migrantische AutorInnen gesprochen. Du hast es nur so angeschnitten, aber ich wollte schon noch mal nachfragen, weil du so ein bisschen erzählt hast, dass AutorInnen auf eine bestimmte Art aussehen oder du dich da auch sehr außergewöhnlich angeschaut fühlst vielleicht. Kannst du dazu vielleicht noch ein bisschen mehr sagen?
Also ich glaube, erstmal ist natürlich die Frage, wer kommt überhaupt auf die Idee, Autorin zu werden oder Künstlerin zu werden und wem werden dann Chancen gegeben? Und bei mir war das auch so, als ich bei Penguin den Vertrag unterschrieben habe, wurde mir auch nahegelegt, ein deutsches Pseudonym mir auszusuchen, weil es sich besser verkaufen würde. Und hinter den Kulissen, also die ganzen Lektorinnen, die Leute, die im Verlag arbeiten, die sind alle biodeutsch. Also die sind alle, ja. Und das ist so sehr eindeutig ein privilegiertes Umfeld, aus dem man kommt. Und das ist auch verständlich, warum. Und wenn man sich die Leserschaft anschaut, ist das auch oft so, weil das eben Leute sind, die sich das leisten können.
Und dann wiederum gibt es ja auch noch die Perspektive der Familie und der Eltern. Mhm. Das kann ich auch sehr bestätigen, dass Künstlerjobs in migrantischen Familien einfach nicht so gut ankommen.
Macht ja Sinn, weil es ist natürlich eine Unsicherheit. Also ja. Einen Künstlerjob zu machen heißt, ich will, die Freiheit ist mir wichtiger als die Sicherheit.
Ja.
Aber das ist natürlich ein Luxus, zu sagen, mir ist es wichtig, frei zu sein.
Voll. Also für mich steckt da auch immer wieder so ein Schmerz drin. Oder ich empfinde immer sehr viel Trotz meiner Familie gegenüber, indem ich diesen Job trotzdem mache. Und dann gibt es aber solche Erfahrungen, wie du sie beschreibst. Und in mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, kommt dann auch immer so eine Stimme wie, vielleicht hatten die auch recht.
Ja, 100%. Aber auch aus ihrer Sicht, wenn ich das sehe. Also ich war am Anfang auch so, jetzt erst recht, ihr habt euch gar nicht gefreut und jetzt habe ich es geschafft. Und dann denke ich mir so, stell dir mal vor, du wärst hierher gekommen und dann will dein Kind Autorin werden. Also es ist ja. Und dann sage ich so, ja, ich kriege 7% pro verkauftes Buch, aber guck mal, voll cool, das liegt im Buchladen. Also ja, wen interessiert? Du kannst dir davon nichts kaufen.
Gibt es auch Themen, von denen dir speziell abgeraten oder vielleicht auch zugeraten wurde? Also wenn man als migrantische Person sich kein deutsches Pseudonym zulegt, was ist dann so der Katalog? Was wird einem empfohlen?
Also ich glaube, es ist eine ganz, ganz große Frage von Genre. Im literarischen Bereich ist es so, also in der Belletristik, in Deutschland wird es immer schön unterteilt in Unterhaltungsliteratur, das ist der Trash, und dann kommt das hohe, diese sehr anspruchsvolle Literatur. Und der Unterschied ist das Cover. Und an wen das quasi vermarktet wird. Aber da in dieser Bubble, glaube ich, ist es so, in der literarischen Bubble wäre das so, oh geil, du hast einen migrantischen Namen, jetzt bitte schreib über migrantischen Schmerz. Also das ist, glaube ich, das große Thema dann. Am besten über deine Eltern und aus deren Sicht noch. Und in der Unterhaltungsliteratur glaube ich tatsächlich, dass es so ist, dass es am besten ist, wenn du das einfach nicht thematisierst. Ja. Habe ich auch so gemacht in den ersten Büchern. Und die liefen sehr gut.
Jetzt ganz explizit nicht mehr. Also ich finde, es zieht sich total durch bei dieser Reihe, dass das so deine, ja okay, und jetzt nicht mehr.
Ja, ich glaube, da geht es wieder, es ist nicht nur so ein Trotzding, sondern auch so ein, irgendwann kann man sich selber nicht mehr verarschen. Weil irgendwann kann ich nicht mehr sagen, hey, weil ich muss ja meine Lebensrealität anschauen. Und wenn ich mich anschaue und mein Umfeld und dann schreibe ich über so englischsprachige weiße Leute, die sehr privilegiert aufwachsen, dann denke ich mir auch so, über was schreibe ich da eigentlich? Also ich habe nichts damit zu tun, ich kenne diese Welt nicht.
Ja. Ja, ich finde, es klingt immer wahnsinnig kontraproduktiv, die Buchwelt. Also, aber ja, danke, dass du das so ein bisschen teilst, weil ich finde, es macht auch nochmal, was du geschrieben hast. Es ist sehr wertvoll, dass du das so hingekriegt hast.
Ja, aber das ist ja auch so eine Sache wie zum Beispiel Raphael, der Protagonist, der ist queer und das wird null thematisiert im Klappentext oder irgendwo. Das habe ich auch nicht im Exposé erwähnt. Also das war mir klar, aber ich war dann einfach so, okay, das machen wir jetzt einfach.
Ja,
und dann wird auch nichts dagegen gesagt. Also da ist ich muss dazu sagen, meine Lektorin ist auch sehr offen für diese Themen und da habe ich auch einfach Glück gehabt. Also ich habe wirklich Glück gehabt, dass da jemand ist, der das für mich durchkämpft. Ja.
Habe ich da gerade den? Genau.
Das war mein ganz unauffälliger Hinweis, weil ich ja die Zeit im Blick behalten wollte. Wir hatten ja auch noch darüber gesprochen, dass wir Fragen aus dem Publikum zulassen wollten. Genau, das wäre quasi, wären jetzt die 10 Minuten.
Ja, bitte.
Wenn du mit den Büchern kein Geld verdienen müsstest, worüber würdest du jetzt gerne schreiben?
Das kann ich leider nicht sagen, weil das neue Buch, das ich schreibe, das ist genau so ein Buch. Weil ich diese Leseprobe, die ich verfasst habe und die gerade bei den Verlagen ist, die habe ich genau so geschrieben mit dem Hintergedanken von, ich muss damit kein Geld verdienen, ich mache jetzt nur das, was mich interessiert. Und das ist eine sehr persönliche Geschichte, die ich da beschreibe, aber es geht so grob, sag ich mal, also ich hatte einen kleinen Ausflug in den Drehbuchbereich, in die Filmbranche und habe da ein paar Sachen erlebt. Und ich finde, die Filmbranche ist so wie die Buchbranche, nur viel schlimmer, aber auch interessant, muss man dazu sagen. Ja, und es geht um mein Aufwachsen in Deutschland und um darum, wie sehr ich mich angepasst habe und wie sehr ich deutsch sein wollte. Das ist so das große Thema, verbunden mit diesem, ja.
Mit Fantasy
Ohne, das ist realistisch. Ja. Weil ich auch Fantasy schreibe, ja.
Hallo Nina.
Hallo Miri.
Ich habe mich vorher gefragt, wenn man so Personen konstruiert, ob du, kannst du mit den Personen sprechen oder baust du dir die so, wie sie, also weil du sagst, so, der kann nicht zu perfekt sein, aber also spürt man so diese Person, weil ich bin nicht so die Schreiberin, aber ich will so, wie fühlt man das, so diese Connection zu den Personen?
Also ich kann nicht mit ihnen sprechen, aber sie sprechen mit mir. Das ist so, wenn ich eine Idee habe, dann höre ich die Stimmen irgendwann im Kopf. Und weiß dann, es geht los. Aber es ist so, dass es sich beim Schreiben ganz viel entwickelt. Also oft habe ich eine Figur, für mich war jetzt die Frauenfigur hier sehr klar, weil ich die schon im ersten Teil kannte. Und die männliche Figur kennt man noch nicht im ersten Teil. Und deswegen wusste ich, wer die Frauenfigur ist und bin quasi von der Frauenfigur ausgegangen. Und um eine spannende Geschichte, aber auch eine Liebesgeschichte zu erzählen, finde ich, ist es wichtig, dass die sehr clashen. Also die müssen irgendetwas ineinander hervorbringen, damit sie am Ende anders sind und damit es Sinn macht, diese Art von Beziehung. Oder dass es sie zu besseren Menschen vielleicht sogar macht. Und deswegen bin ich von ihr ausgegangen und habe mir gesagt, was braucht sie, damit es so richtig eskalieren kann. Ja. Aber dann reden die mit mir und dann ist sehr viel unterbewusst im Schreiben.
Hallo.
Hallo.
Ich wollte mal fragen, du hast ja gesagt, du schreibst nicht nach Tropes, also du konzentrierst dich da nicht primär drauf. Würdest du sagen, es gibt trotzdem so ein paar Tropes, die dein Buch hat, weil, also ich bin auch Booktalkerin und mir fällt es super einfach, Bücher anhand von Tropes zu beschreiben.
Ja.
Also vielleicht könntest du das auch kurz mit deinem Buch machen, wenn es da welche gibt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, der größte Trope, der bei so Raubüberfällen immer ist, ist Found Family. Also das sind ganz viele unterschiedliche Figuren, die sich überhaupt nicht ausstehen können und am Ende werden die wie eine Familie füreinander. Und dann ist in diesem Teil, wie auch schon am Anfang erwähnt wurde, Enemies to Lovers sehr krass, weil ich finde Enemies ist ein zu starkes Wort, aber es geht darum, dass die sehr gegensätzlich sind und die wollen eigentlich beide was voneinander, was die andere Person nicht weiß und sie kann ihn überhaupt nicht leiden, weil er ein Mann ist. Also weil sie ein bestimmtes Trauma hat und dass sie das mit ihm verbindet. Und was würde ich, also Eat the Rich habe ich jetzt auch mal als Trope etabliert in dieser Reihe. Und ich glaube Secret Identity ist auch ein Trope, oder? Ja. Wenn jemand, ja. Genau.
Dankeschön.
Gern.
Das ist netter, alles gut. Wie war es für dich, also ich weiß nicht, ob es als Genre gilt, aber heiß zu schreiben, weil sowas hast du bis jetzt ja noch nicht in deinen Büchern gemacht. Das war das eine Herausforderung oder ist es dir leicht gefallen? Hat es dir Spaß gemacht?
Ja, auf jeden Fall, weil ich nicht so das Planungsgenie bin. Und da musste ich sehr, sehr intensiv planen, weil es ja sehr wichtig war, dass das alles Sinn macht über drei Teile und dass Sachen, die im ersten Teil passieren, dass die dann aufgegriffen werden. Und das war vor allem im dritten Teil eine Herausforderung, weil im ersten Teil ist der Fokus darauf, dass das Team zusammenkommt. Im zweiten Teil geht alles schief und es muss improvisiert werden. Und im dritten Teil ist dann der Raubüberfall. Und ich fand das sehr anstrengend. Gleichzeitig hat es richtig viel Spaß gemacht. Also, weil das ist so Rätsel, die man lösen muss die ganze Zeit. Also, es hat wirklich, das war auch eine coole Herausforderung.
Was erwartet uns im dritten Teil?
Lesben. Yes! Und ganz viel. Also, was ich spannend bei denen finde, unabhängig davon, dass die queer sind, dass sie sich schon kannten, seit sie Teenager sind. Und ich finde, da kann man immer, das ist ein Trope Second Chance, glaube ich, ne? Aber ich würde das nicht als Second Chance bezeichnen, weil das ist jetzt nicht zu viel vorweggenommen. Die eine Figur sagt, hat der anderen von Anfang an gesagt, du und ich, das wird niemals was. Weil ich kann nicht so wirklich. Und ich finde es sehr spannend, weil man dann richtig tief reingehen kann. Weil diese ersten zwei Teile sind ja sehr, die lernen sich kennen, das ist dann sehr intensiv und sehr krass, aber es sind eigentlich nur ein paar Wochen. Und da kann ich über eine Beziehung schreiben, die eben seit fast einem Jahrzehnt schon besteht, ja. Und jemand stirbt.
Nein. Ja. Hallo. Hallo. Wie sieht so ein Autorinnenarbeitstag bei dir aus? Ist das so Working Writing 9-to-5 oder?
Inzwischen tatsächlich. Ich habe das am Anfang immer, habe ich das sehr romantisiert, nachts zu schreiben und dann so Kerzen anzumachen und so. Aber das ist halt irgendwann, ich bin, glaube ich, jetzt zu alt für sowas. ich am meisten, wenn ich in einem Schreibprozess bin, also es gibt unterschiedliche Prozesse, es gibt das Lektorat, dann gibt es den Schreibprozess, dann gibt es den Veröffentlichungsprozess mit den Lesungen und so. Aber wenn ich wirklich schreibe, dann stehe ich morgens auf und am besten gehe ich direkt an den Laptop und bin ich, also ja, keine Pause dazwischen. Weil ich finde, wenn ich so halb noch im Schlafmodus bin, dann schreibe ich irgendwie besser. Also morgens ist meine Energie auch am besten, ja. Und dann gehe ich meistens, mache ich mittags einen Spaziergang und ich habe so einen bestimmten Wordcount, den ich schaffen möchte, wenn ich in der Phase bin. Das heißt, ich muss dann meistens ungefähr so 1000 bis 2000 Wörter am Tag schreiben.
Vielen, vielen Dank. Danke an euch für die Einladung. Ich habe mich mega gefreut, weil ich liebe die Stadtbibliothek. Und danke an dich für die schöne Moderation. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich hätte noch locker eine Stunde weiterreden können.
Same. Und danke dir. Es war richtig cool. I loved every second.